In der Bibel, da gibt es die sieben Todsünden. Sie sollen die Menschen vor schweren Lastern und ihren Folgen warnen und bewahren. Aber auch abseits des täglichen Miteinanders, da gibt es solche Todsünden, und zwar beim Thema Geldanlage und Investieren. Oder hast du dich nicht vielleicht auch schon mal gefragt, warum einige Anleger mit ihren Investments richtig erfolgreich sind, während andere ständig Geld verlieren? Dann bist du hier genau richtig. Heute sprechen wir über die häufigsten Anlagefehler und wie du sie vermeiden kannst.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und als Sündenaustreiber habe ich mir heute einen Gast eingeladen, der selbst auf den Social-Media-Kanälen seines Arbeitgebers Infos und Tipps rund um das Thema Börse gibt. Richard Dietrich oder kurz Richie, Chief Customer Experience Officer bei der Gruppe Börse Stuttgart. Hallo Richie, grüß dich.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, und mein Name ist Falco Block, ich bin Anlagestratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Richie, jetzt hoffe ich, dass ich es nochmal fehlerfrei aussprechen kann. Chief Customer Experience Officer, klingt sehr fancy. Verrat uns zum Start mal, was machst du da so?
Also, wo kommt's her? Ich habe früher lange Zeit die Kundenbetreuung der Börse Stuttgart geleitet, war also wirklich sehr nah dran an all den Fehlern. Und da habe ich mehr als nur 7 verschiedene Muster erkannt, sondern es gibt wahrscheinlich unzählige. Und über diese Zeit, zwar über 10 Jahre, habe ich einfach auch festgestellt, da gibt's unglaublich viel Unwissen und viele Fehler da draußen. Und habe damals schon angefangen, viele mit meinen Kollegen, und nicht nur ich, sondern auch meine Mitarbeiterkollegen, Seminare, Vorträge zu halten. Also face to face, wie man so schön sagt. Und bin dann langsam stückchenweise auch in dieses ganze Social Media Kreislauf reingestolpert, habe angefangen, Instagram ein bisschen zu machen, vor allem YouTube, weil ich auch mit vielen deutschen Finanzbloggern ein bisschen in Austausch gekommen bin. Und teile da jetzt, sage ich mal, Erfahrungen. Zum einen, ich habe selber genug Fehler gemacht. Ich habe mal am neuen Markt die Finger verbrannt. Ich habe auch zwischendrin immer wieder mal was gemacht, wo ich im Nachhinein sagen muss, ne, das war jetzt nicht so intelligent. Aber nur aus eigenen Fehlern, das ist eins, lernt man. Man kann sich viel Wissen aneignen, aber man muss anfangen ins Tun kommen. Aber das wird man nachher mal besprechen. Das ganze Thema Öffentlichkeitsarbeit ist eine Aufgabe von mir, aber ich habe intern natürlich ganz viele andere. Überall, wo es irgendwelche Projekte, irgendwelche Tätigkeiten gibt, wo auch der Endkunde stark im Fokus ist, sitze ich mit am Tisch, entweder im Projekt oder ich steuere auch die Projekte und versuche so immer die Interessen der Kunden bei der Börse Stuttgart oben zu halten.
Du sagst es, aus seinen Fehlern muss man lernen und darum soll es heute mal gehen. Vermeide die größten Fehler oder Tücken bei der Geldanlage. Normalerweise mache ich es bei meinem Podcast immer so, ich stelle meinen Interviewgästen Fragen, die Antworten, wir diskutieren drüber. Heute habe ich mir mal ein bisschen anders überlegt und zwar, wir machen mal so Kunde-Spezialist. Also ich habe mir ein paar Aussagen und Statements von Anlegern überlegt, die mir selbst auf Messen und Veranstaltungen begegnet sind und du antwortest drauf. Wir tun also so, als hätten wir heute mal ein schönes Kundengespräch. Bist du okay. Bereit?
Jawohl.
Stichwort oder Aussage Nummer 1. Sicherheit geht mir über alles. Ich habe Angst vor Verlusten, wenn ich Geld an der Börse anlege.
Ja, da ist die einfachste Antwort ja, da kann man Geld verlieren, wenn man an der Börse anlegt. Das ist die Tatsache. Wenn man allerdings kein Geld an der Börse anlegt, dann verliert man auf jeden Fall. Denn man muss einfach ganz klar sagen, was heißt denn Verluste? Ja, wenn jetzt jemand sich einfach denkt, ich habe hier 1000 Mark und die 1000 Mark bleiben 1000 Mark bis ewig und überhaupt. Das stimmt halt nun mal nicht, weil wir plötzlich mehr und mehr das Thema Inflation im Fokus haben. Das war lange Zeit, naja, das gibt's halt. Ich habe vor kurzem für einen Vortrag mal angeschaut, ein Maß Bier 1972 auf dem Oktoberfest in München hat umgerechnet 1,70 Euro gekostet. Ja, das ist einfach mal so ein Ding, ja, das Geld hätte man heute noch, die 1,70 Euro, also die D-Mark habe ich in Euro umgerechnet, aber die 1,70 Euro wären heute halt nichts mehr wert. Und dementsprechend, wenn ich kein Geld anlege an der Börse, kann ich erstmal kein Geld faktisch verlieren. Oder das Geld, das ich eben dann auf meinem Sparbuch, in meinem Sparstrumpf sonst wo habe, das wird definitiv weniger wert. Und ich muss dann versuchen, irgendwo zumindest die Inflation auszugleichen, wenn es geht, natürlich auch einen Gewinn obendrauf zu legen. Und das ist das Erste, was man vielen Anlegern erstmal klar machen muss. Wenn ich an die Börse gehe, dann versuche ich zumindest den Verlust, den ich sonst eh habe durch die Inflation, zumindest mal auszugleichen. Und je nachdem, welche Strategie ich dort fahre, kann ich ein bisschen aktiver, ein bisschen passiver, ein bisschen aggressiver, ein bisschen defensiver vorgehen und kann dementsprechend auch gut steuern, wie viel ich ausgleichen kann, aber wie viel Risiko ich auch annehme. Und das Thema ist ja auch ganz wichtig, das Ganze ist kein Sprint. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Geldmarktkonto. Ich lege es jetzt an. Auch in 3 Tagen, wenn ich es brauche, hole ich es wieder raus. Nein, an der Börse braucht man halt ein gewisses Durchhaltevermögen und deswegen braucht man auch so eine gewisse Strategie, welche Beträge man anlegt und ab wann und wie viel man auf der Rückhand haben sollte. Aber da kommt vielleicht noch der Anleger, den du darstellst und stellt vielleicht diese Frage auch. Wenn nicht, dann werde ich da nachher mal drauf eingehen.
Das zweite ist der Evergreen Nummer 2. Mein Ziel an der Börse sind schnelle Gewinne und ich suche nach den heißen Aktientipps. Das ist
ja klar, das sind immer die liebsten Fragen, die ich dann immer kriege. Aber das Problem ist dann, selbst wenn ich den Zuhörern, dir, den Besuchern auf der Messe sagen würde, also die Aktie, die ist gerade echt, also richtig toll, bin ich der Meinung. Da bin ich der Meinung. Aber der Anleger will ja sein Geld investieren, also braucht er eine eigene Meinung. Und das Schlimmste ist, wenn ich jetzt einen brandheißen Aktientipp geben würde, ich habe keinen, wo ich zu hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, das geht hoch, das hat niemand. Aber wenn die Aktie dann wirklich um 10% steigen würde, was macht denn der Tippnehmer mit dieser Information? So, jetzt sind wir 10% hoch. Muss ich jetzt wieder verkaufen? Muss ich nachkaufen? Geht's jetzt wieder runter? Ruft er dann wieder bei mir an und fragt nachher, Richie, 10%, was machen wir jetzt? Nach 2 Tagen ruft er wieder an, jetzt sind wir 2% höher, was machen wir jetzt? Also man braucht ein gewisses Grundverständnis von dem, was man tut. Und selbst wenn ich einen Tipp kriege, muss ich auf dem Weg dann eben, um das Geld irgendwann auch mal auszucashen, ja auch ein Verständnis von dem haben, was ich da eigentlich getan habe. Und deswegen wird auch leider Casino und Börse oft parallel gesehen von vielen, aber Börse ist nun mal kein Casino. Bei der Börse sollte man wesentlich mehr Strategie investieren als if you got in trouble, double und immer wieder das Doppelte auf Roulette, auf die gleiche Zahl setzen, kann man natürlich auch versuchen, wenn man genug Geld hat. An der Börse geht man aber anders vor und man sollte nicht an die Börse gehen mit dem Hintergedanken, ich werde jetzt ganz schnell ganz reich, weil die meisten wären dann ganz schnell ganz arm.
Das hat auch André Costolani mal gesagt, wie mache ich ein kleines Vermögen an der Börse, indem ich mit einem großen anfange
genau.
Oder so ähnlich.
Total simpel, ganz genau.
Genau. Stichwort Nummer 3, da hast du ein bisschen schon vorausgenommen, Börsen investieren, das ist doch nur was für Zocker und Glücksritter. Was sagen wir solchen Leuten?
Ja, das ist auch häufig, sage ich mal, von der Politik momentan so getrieben, dass man sagt, ja, das machen nur die ganz Superreichen, nur die können es sich leisten und ist ja eh nur was für Spekulation und die Aktienrente, die lohnt sich eh nicht. Auf der anderen Seite sagt man aber, die Gewinne davon, die wollen wir schon versteuert haben, weil nur die ganz Reichen können sich das ja leisten und nur die ganz Reichen werden ja immer reicher mit den Aktien. Wie traurig ist das denn? Die Normalos machen das nicht. Aber für normal, also in Anführungszeichen, normale Menschen ist es ja viel zu riskant. Ja, was denn nun? Entweder werden die Reichen mit Aktien immer reicher oder es ist ganz schrecklich und es ist nur was zu Zocker und nur für Spekulanten. Ich würde sagen, es kommt immer drauf an, wie ich es einsetze. Und ich sage nochmal, wenn ich es dazu einsetze, um mein Vermögen vor der Inflation zu schützen und nicht um innerhalb von 3 Tagen das Doppelte rauszuholen, dann ist die Spekulation schon in einem gesunden Maß einzusetzen. Spekulation und Investition sind für mich ganz klar 2 unterschiedliche Themen. Ich kann an der Börse investieren, um langfristig durchschnittlich 5-8% zu generieren. Das heißt aber auch, langfristig gibt es mal Jahre, wo es 12-13% gibt. Dann kommen aber auch mal Jahre, wo ich 5-8% Minus mache. Muss auch jedem klar sein, das ist langfristig investieren. Ich kann in der Börse spekulieren und zocken, wie du es gerade angesprochen hast, aber dann brauche ich ein ganz anderes Mindset, weil dann muss mir im Klaren sein, ich kann an einem Tag 30% gewinnen und am nächsten Tag wieder 50% verlieren. Dafür sind die meisten Menschen einfach gar nicht gemacht, weil das klingt bescheuert, aber das sind emotionale Schmerzen. Und das ganz Komische ist, wir Menschen, wir haben so einen Freude-Leid-Index, nenne ich das einfach mal. Und wenn ich 10% gewinne, die Emotionen, die dann in mir hochkochen, na, die sind toll, aber wenn ich dagegen 10% verliere, das bewegt mich viel, viel, viel mehr. Und deswegen sind Verluste, zumindest auf dem Papier, für uns als Mensch immer viel schmerzhafter, als auf der Gegenseite mit einem Gewinn von 10% kann ich diesen Verlust, diesen emotionalen Schmerz gar nicht wieder ausgleichen. Und deswegen behaupte ich mal, richtig zocken, dafür sind eh die wenigsten geeignet. Und wenn man unbedingt zocken möchte, ich darf hier keine Beratung, Empfehlung machen, aber es ist logischer Menschenverstand, dann sollte ich mir ganz klar sagen, ich baue mir 2 unterschiedliche Portfolios auf. Im einen Portfolio gehe ich ganz klar eine langfristige Strategie, die ich ganz klar auf Vermögenserhalt und Zuwachs ausgelegt habe. Und in einem zweiten Portfolio, es sollten wirklich 2 getrennte sein, weil sonst vermische ich das ganz gern. Und wir Menschen reden uns im Nachhinein ein, ja, eigentlich war das doch alles ganz gut oder es lag vielleicht an denen oder jeniges. Nein, getrennte Portfolios. Und im zweiten Portfolio kann ich durchaus ja mal versuchen, wenn ich zocken will, ob ich dafür in der Lage bin. Aber ich soll es dann auch getrennt voneinander sehen. Eins ist eine Investition, das andere ist eine Spekulation.
Stichwort Nummer 4. Ich weiß, wie es läuft. Ich kann den Markt schlagen. Tja, Überheblichkeit ist auch eine Sünde oder Übermut.
Ja, man muss erst mal sagen, was ist denn der Markt? Der Markt ist der Durchschnitt. Ja? Als Markt wird dann häufig natürlich ein Index herangezogen. Deutschland wäre jetzt der DAX 40. Ist einfach der deutsche Aktienindex der Deutschland gelisteten Aktien nach verschiedenen Kriterien, nach Marktkapitalisierung, also wie viel sind alle Aktien am Markt wert, und Free Flow, wie viele Aktien sind dort handelbar. Es gibt aber auch den MSCI World, der die Marktkapitalisierung aller weltweit großen domestizierten Aktien darstellt, der aktuell über 70% in den USA liegt. Das ist so der Durchschnitt. Also einfach, ich brauche irgendeinen Durchschnitt. Das ist der Markt. Und wenn ich der Meinung bin, ich bin besser als der Markt, muss mir immer bewusst sein, dann muss zum gleichen Zeitpunkt irgendjemand anders schlechter als der Markt sein, weil sonst hätten wir diesen Durchschnitt nicht. Und da muss ich mir halt überlegen, was befähigt genau mich, besser zu sein als der Durchschnitt und nicht der zu sein, der eben schlechter ist, damit ein anderer besser sein kann. Und auch die nächste Frage ist natürlich, wie lang möchte ich das schaffen? Ich kann vielleicht mal an einem Tag kurzfristig Glück haben. Das ist dann wirklich Glück. Das klingt jetzt nicht so schön, aber beim Anlegen ein gewisses Maß Glück, ja, ein bisschen mache ich jetzt den Trade jetzt oder in 4 Stunden, wenn die Nachricht schon rausgekommen ist und der Markt für mich viel günstiger ist oder auch schlechter ist, das ist einfach Glück. Ein Teil Glück ist einfach dabei. Und dieses Glück sollte man möglichst stark rausnehmen eigentlich, den man langfristig anlegt. Und je langfristiger man das Ganze tätigt, je schwerer ist es, wirklich auch besser zu sein als der Durchschnitt, besser als der Markt. Und wenn man das dann sein möchte, gehört häufig eine gewisse, ja, Arbeit dazu. Geldanlage ist Arbeit. Das heißt jetzt nicht, dass Arbeit nicht Spaß machen darf, aber es ist Arbeit, weil wenn es ein Hobby ist, Hobbys kosten meistens Geld und Arbeit bringt einfach Geld. Und dann muss ich wirklich langfristig das Ganze tun. Ich muss mich sehr stark damit beschäftigen und einfach mir bewusst machen, es ist wirklich unglaublich schwer, langfristig den Markt zu schlagen. Weil wenn jeder besser als der Markt wäre, wäre der Markt ja schon wieder extrem weit oben. Das ist genau das Gleiche, wenn man darüber spricht, ja, kaufe ich mir jetzt einen ETF, also so einen Aktienkorb, wo viele verschiedene Aktien drin sind und ich mich nicht damit beschäftigen muss, kaufe ich mir den MSCI World, der den weltweiten Markt abdeckt, oder suche ich mir eine Branche raus, wo ich glaube, die Branche ist kurzfristig vielleicht besser als der Durchschnitt. Ja, hätte ich zum Beispiel kurz vor Corona mir einen ETF gekauft, der sich mit der Reisebranche beschäftigt, wenn man sagt, ja, den Leuten geht es allen gut und Reisen werden immer interessanter und da fließt viel Geld hin, ich kaufe mal einen Fonds, ein ETF, der sich speziell mit dem Thema Reisen, mit Reiseanbietern, Kreuzfahrtschiffen, Fluggesellschaften und so weiter beschäftigt. Man entfernt sich dann also absichtlich vom Durchschnitt. Ja, mit Corona hat keiner so wirklich rechnen können. Und wir wissen alle, was dann die Tourismusbranche danach erlebt hat. Man war dann zwar abgekoppelt vom Markt, aber dann hat man einfach den Punkt gehabt, der schlechter als der Markt ist. Besser als der Markt wäre halt sowas gewesen wie Cybersecurity, weil jeder zu Hause saß und man Angst hatte, dass jeder Mitarbeiter auf irgendwelche Katzenvideos klickt und dann das ganze Netzwerk lahmgelegt wird. Und so muss ich überlegen, Branchen, Aktien, Sektoren, Anleger, es gibt einen Durchschnitt und immer jemand ist besser, jemand ist schlechter als der Durchschnitt. Und es gehört schon ein gesundes Maß an Hybris dazu, zu behaupten, ich bin immer besser als der Durchschnitt, immer besser als der Markt und zwar langfristig.
Nächstes Stichwort, mal die komplett andere Seite. Ich habe keine Zeit oder Lust, mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen. Tja, kann man machen, sollte man vielleicht trotzdem nicht tun, oder?
Dann sollten Sie sich einfach mal hinsetzen, ernsthaft reflektieren, was einfach vielen Menschen schwerfällt. Wie viel Stunden in der Woche bringe ich auf, um mein Geld zu verdienen, zu arbeiten, damit am Schluss hoffentlich auf dem Gehaltszettel eine schöne Zahl draufsteht. Wie viele Stunden bringe ich dafür auf? Und dann muss man halt sich ehrlich hinsetzen und sagen, okay, das ist schon relativ lange. Wie viele Stunden bringe ich denn dann auch wirklich auf, um aus diesem Geld vielleicht mehr zu machen? Und da fängt es schon an, meistens haben viele keine Lust. Und dann sollten sie sich überlegen, ja, wie viele Stunden investiere ich, um den nächsten Urlaub zu planen? Wie viele Stunden überlege ich, welches Auto ich als nächstes kaufe? Also wie viele Stunden bringen wir oft für Sachen auf, die uns erstmal Geld kosten, das ist schön, Urlaub ist toll, ein Auto ist toll, aber einfach mal so ein bisschen das Mindset nachschärfen und sagen, okay, da investiere ich so häufig 10 Stunden, um ganz ehrlich, einen schönen Urlaub buchen, wohin geht's, welche Veranstalter, zu welcher Zeit, da gehen manchmal schon mal 10 Stunden drauf, würde ich mal behaupten. Und ich behaupte auch, für ein halbwegs solides Investment reicht eigentlich 3 Stunden. Einmalig 3 Stunden, um zu verstehen, was ich da eigentlich tue, einzurichten und dann vielleicht nochmal so im Monatstakt eine halbe Stunde, um es immer wieder mal kurz drauf zu schauen. Das ist wirklich nicht so kompliziert. Das ist nämlich auch wieder ein schlimmer Punkt. Man redet sich's gerne kompliziert, weil dann hat man einen Grund, dass ich erst gar nicht anfangen muss damit. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, für die meisten reicht vollkommen zu verstehen, was ist eine Aktie? Warum steigen eigentlich Aktien? Sehr häufig. Welche Produkte konsumiere ich, die im Endeffekt von Aktiengesellschaften hergestellt werden? Warum ist es vielleicht ganz schlau, nicht eine einzelne Aktie zu kaufen, weil Durchschnitt, eine geht's besser, andere schlechter. Dann gehe ich eine Stufe höher und sage, es gibt diese ETFs. Das klingt jetzt wie ein Totschlagargument, aber gerade für diejenigen, die sich nicht stark damit beschäftigen, da gibt's dann jemand, der macht das. Immer wenn am Markt eine Aktie eine bessere Marktkapitalisierung hat, die Gewichtung verändert, dann wird es automatisch in dem ETF für mich gemacht. Ich muss da gar nicht mehr viel tun. Ich muss nur einmal sagen, ich will die weltweit größten Aktien, ich will die weltweit größten Aktien aus dieser oder jenigen Branche, ich will die größten Aktien aus dieser oder jenigen Region, aus diesem Land. Und wenn ich einmal diese Einstellung gemacht habe, ist es ein Fire and Forget. Ich drücke auf den Knopf und das Ding läuft, weil ich weiß, innerhalb von diesem Paket werden die Anpassungen, wenn die neue Aktie hochkommt, eine andere nicht mehr so aktuell ist, von selber vorgenommen. Damit habe ich mir den Durchschnitt erkauft. Da richte ich einmal vielleicht einen Kauf ein, vielleicht einen Sparauftrag ein und dann lässt man das Ding eigentlich laufen. Und diese Überlegung, das Verständnis dafür, ich glaube, in 3 Stunden kriegt man das relativ gut auf die Kette. Zur Not auch 5. Und was da auch hilft, mit anderen Leuten drüber sprechen. Weil eins ist ganz wichtig, mir fällt immer wieder auf, auch ich werde immer selbstsicherer in Themen, je öfter ich die wiederhole. Ich kann jetzt nochmal zum Thema Krypto, 2017 habe ich angefangen. Je häufiger ich mit Leuten über das Thema Krypto unterhalten habe, je mehr Argumente und Gegenargumente ich bekommen habe, je selbstsicher wurde ich in dem Thema, je besser habe ich es verstanden. Und in diesen 3 Stunden sollte ich vielleicht auch mal mit einem Freund, mit einer Freundin, mit einem Partner auch über das Thema sprechen. Ja, durch das Erklären, das Aussprechen wird es für mich dann viel bewusster. Und nach 3 Stunden habe ich dann verstanden, vielleicht mal diskutiert, ein Konto angelegt und einen Sparauftrag angelegt. Und dann tun, anschauen. Und dann mit der Zeit wird man immer selbstsicherer. Viele reicht es vollkommen, Sparauftrag, ETF laufen lassen. Es wird aber einen oder anderen geben, der ein Interesse hat, zu sagen, von einem weltweit gestreuten ETF, jetzt möchte ich mal eine Branche auskennen, antesten, weil ich habe jetzt den Markt ein bisschen angeschaut mir, ich verstehe ein bisschen, wie Aktienmärkte funktionieren und ich glaube, diesejenige Branche läuft besser. Und manche werden auch natürlich zu Einzelaktien kommen und manche vielleicht auch zu strukturierten Wertpapieren oder zu Anleihen. Aber als Einstieg mit einem geringen Zeitaufwand ist, glaube ich, ein einfaches ETF-Portfolio das Simpelste. Und da gibt es eigentlich keine Ausrede. Einfach mal keine Netflix-Binge-Aktion am Abend machen, sondern sich wirklich 3 Stunden hinsetzen, mit dem Thema beschäftigen. Und heutzutage gibt es über YouTube und Co. wirklich so viele gute Erklärvideos. Da hätte man früher sich hinsetzen müssen und ein Buch lesen müssen oder auch Podcasts. Das wird einfach so schön vorgekaut. Früher war die Arbeit da viel, viel schlimmer. Und dementsprechend die Ausrede, es ist so aufwendig und zu viel Zeit zu investieren, die würde ich einfach nicht zählen lassen.
Ja, ich kenne Leute, die investieren einen halben Tag, um einen neuen Mixer zu kaufen, freuen sich, wenn sie dann 20 Euro gespart haben. Genau. Und dann sage ich, und Depot? Nee, da habe ich keine Zeit für.
Genau, das ist, was ich gesagt habe. Dieses Reflektieren fällt halt manchen auch ein bisschen schwer. Und man will es einfach nicht auch tun, weil es einfach vielleicht eine gewisse Gemütlichkeit
ist. Ja,
aber wenn man da halt mal nach einem Jahr auf sein Portfolio draufschaut und sieht, 10% Portfoliorendite, dann kommt so langsam das Interesse. Also deswegen sage ich ja auch, es bringt nichts, nur das Buch zu lesen. Man muss ins Tun kommen. Selbst wenn man am Anfang nur mit einem kleinen Sparbetrag anfängt. Ich sage immer Skin in the Game. Also man muss selber im Spiel mit dabei sein, wenn man so nennen möchte. Erst dann hat man das Interesse, das Verständnis und guckt sich ja weiter das Ganze an. Und diesen ersten Schritt. Und auch da, je früher man diesen Schritt begeht, je wichtiger und je besser. Ich habe jetzt schon mit meinem Neffen und mit dem Sohn meines Cousins, beide gerade Anfang 20, ich habe mal für ein paar Stunden hingesetzt und die waren nachher total begeistert und die Frage gehabt, warum erklärt einem sowas keiner im Abitur oder in der Schule? Sag ich, ja, weil da halt schon mal wichtigere Themen drankommen. Und auch das Verständnis als junger Mensch, wenn ich anfange, Geld zu verdienen, wichtigster Tipp ever, am Anfang sich gleich einen fixen Betrag, 10-15% nehmen, den man immer zur Seite legt. Und diese 15%, die bleiben, wenn das Gehalt steigt, steigt auch die Quote, die man zurücklegt. Wenn man sich einmal an sowas gewöhnt hat, tut's nicht mehr weh. Die einen gehen in die Muckebude und pumpen, da ist auch Training, Übung. Das gleiche ist auch beim Geldanlage. Training, Übung, einen festen Trainingsplan haben, feste Prozentzahl haben, zur Seite legen. Und dann läuft es auch langfristig, aber man braucht halt diesen Impuls am Anfang. Und wenn ich halt im Umkreis keinen habe, mit dem ich spreche, wenn meine Familie nicht über das Thema spricht, weil in Deutschland spricht man ja über Geld nicht, das macht man ja nicht. Pfui. Dann wird's halt einfach schwer. Da muss man halt einfach ins Tun kommen. Und dafür ist vielleicht so ein Podcast auch mal ein Eye-Opener.
Kommen wir nochmal zum Stichwort oder Aussage Nummer 6. Bisschen aktuelles Thema ja auch. Das ist jetzt hier der neue Megatrend. Auf den muss ich vollsetzen. KI hat funktioniert. Man hat aber gesehen, kann auch schnell mal nach hinten losgehen. Was sagst du dazu?
Ja, auch da sind wir beim Thema. Der Markt ist der Durchschnitt. Und im Durchschnitt gibt es Megatrends. Die laufen für gewisse Zeiten, Dekaden besser als der Durchschnitt. Können dann aber auch mal wieder einbrechen. Also man muss sagen, es gibt immer wieder Mega-Hype-Zyklen, die aber danach komplett verdampft werden. Wir hatten auch mal kurzfristig die Idee, aber jetzt Wasserstoff. Wasserstoff brennt voll durch. Oh, und ja, nicht aktuell. Das war schon vor Jahren ein Hype-Thema und ging dann voll gegen die Wand. Also wir sind ja wieder beim Thema. Hier bin ich dann schon beim Spekulieren, wenn ich sage, ich habe mein MSCI World. Ich glaube aber, KI startet voll durch. Dann kann ich, wenn ich bereit bin, mehr Risiko einzugehen, mehr Verluste zu akzeptieren, aber natürlich auch viel schönere Renditen vielleicht zu erwirtschaften, in das Thema reingehen. Ich kann es von mir sprechen. Ich habe vor kurzem mein Portfolio angeschaut. Nvidia-Aktie, ja, eigenes Interesse. Ich habe die Aktie. 1200% Rendite. Dachte ich, ja, schön. Ja, dann kam DeepSeek um die Ecke und aus den 1200% wurden 800% Rendite. Und das muss man halt erstmal aushalten nach einer Nachricht. Einfach mal jetzt auf nachher eine riesen Verdampfung im Portfolio. Und das muss man einfach verstehen. Wenn ich mir Hype-Themen aussuche, ein Hype, irgendwann ist es immer zu Ende, weil das nächste Thema aufkommt. Und ein Hype führt natürlich auch zu einer gewissen Aufblähung. Ich war im neuen Markt dabei. Ich habe auch erlebt, wie Hype-Themen, Internet, egal was, Hauptsache stand irgendwo .com dran, das Ding ging durch die Decke. Ja, wir wissen, glaube ich, der eine oder andere vielleicht, zumindest historisch gesehen, da wurde dann viel Luft wieder rausgelassen. Das soll aber nicht heißen, ohne diese .com-Blase, ohne diese Unternehmen, die wir damals gesehen haben, hätten wir heute die ganze Internet- und KI-Branche überhaupt nicht erst am Start, weil das war der dringende, ja, Nährboden dafür. Und deswegen, man kann sich mit Hype-Themen beschäftigen. Wer halt zu 100% auf ein Hype-Thema setzt, soll es halt bewusst tun und bewusst auch mit dem Risiko dieses Geschäft, diese Tätigkeit, diese Transaktion eingehen, dass ich mich entferne vom Durchschnitt und irgendeine andere Branche schlechter sein muss, damit der Durchschnitt eben Durchschnitt bleibt und ich dann sehen muss, wie lang läuft das Ganze. Wenn ich komme wieder zu diesem langweiligen ETF, wenn ich mir einen ETF kaufe, ist da natürlich auch ganz stark KI drin, weil die Marktkapitalisierung, also der Wert dieser KI-Aktien, Aktien, die am Markt sind, mal Preis der Aktie, ist sehr hoch, also ist auch das Gewicht von diesen KI-Aktien im MSCI World zum Beispiel sehr hoch. Also da bin ich schon stark investiert, automatisch. Nicht ganz so schnell, als wenn ich von Anfang an dabei gewesen wäre. Nur bis die breite Masse merkt, geil, halb, ja, kaufe ich. Bis dahin sind diese Aktien meistens schon eher im Wert gestiegen und sind schon in diesen ETFs auch stärker gewichtet. Also ja, Hype-Themen, toll, man kann es immer wieder versuchen. Ich kann auch nicht die Finger davon lassen und bin manchmal in solchen Themen drin. Man versucht natürlich, möglichst früh den Hype zu erkennen. Das ist natürlich das Geheimnis in der ganzen Geschichte. Birgt natürlich das Risiko, ja, dass man halt der einzige wahre Meinung, das wird mal ein Hype. Und wenn man halt in dem Hype aufspringt, dann weiß man halt nicht, bin ich der Letzte, der noch zu hohen Preisen kauft, danach geht der Markt runter. Und wenn ich davor versuche, im Hype einzusteigen, kann es halt sein, ich habe was als Hype erkannt, das gar nicht wirklich erst zum Hype wird.
Das ist immer das Risiko, den Letzten beißen die Hunde. Bleiben wir mal beim Thema Hype und Megatrends. Stichwort Nummer 7. Mit Kryptos sind einige jetzt richtig reich geworden. Das mache ich jetzt auch. Die Diskussion hatte ich letztens auch mal. Da war eine Studentengruppe bei uns und da zeigten einige auf, als ich gesagt habe, wie kann man ein Portfolio aufbauen? Wir machen nur Kryptos. Das läuft schon. Sag ich, ja, kann sein. Oder auch nicht, ne?
Also da als erstes mal die Aussage, ich mache nur Kryptos. Für mich muss man erstmal ganz klar differenzieren, weil es gibt einmal Bitcoin und es gibt Kryptos. Und bevor ich das nicht verstanden habe, bitte, bitte keinen Cent investieren, weil es ist ein brachialer Unterschied zwischen diesen beiden Märkten. Das eine ist wirklich, wenn es auch jetzt zur SEC ich recht geben muss, eher als Rohstoff zu betrachten, Bitcoin, und der Rest, die meisten anderen Kryptothemen sind an sich Ideen, Projekte, die man auch als Aktiengesellschaft verpacken könnte, die eben aber auf der Blockchain das Ganze aufgerollt haben. Problem ist auch, wir sehen, ja, und die Marktkapitalisierung am Kryptomarkt, die steigt und steigt. Heißt aber nicht, dass jede einzelne Kryptowährung, Asset, wie man sie auch immer nennen mag, wieder alte Höchststände erreichen müssen, weil es gibt so unglaublich viele neue Projekte, die dazukommen. Und viele alte Projekte, die müssen nie wieder irgendwelche alten Höchststände erreichen, weil einfach viel Geld wieder in neue Zyklen reinfließt. Also, wer sagt, der Aktienmarkt ist mir zu kompliziert, verstehe ich nicht, ich gehe lieber an den Kryptomarkt. Ja, der wird auch mir den Kryptomarkt nicht sauber erklären können. Denn bevor ich in eine Einzelaktie investiere, muss ich wissen, was stellt die her, was macht die Konkurrenz, wie sieht die Bilanz aus, wer ist da der Geschäftsführer, wie sieht da die zukünftige Prognose aus, und das muss ich pro Aktie einzeln verstehen. Beim Kryptomarkt ist es genauso. Ich kann nicht sagen, hab Bitcoin gekauft, verstanden? Und man kann Bitcoin verstehen. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Trotz allem, um Bitcoin richtig zu verstehen, 5 bis 8 Stunden, meine persönliche Meinung. Wenn ich danach aber in ein anderes Kryptoprojekt investiere, das hat nichts mit Bitcoin zu tun. Das ist ein ganz anderes Projekt. Und auch da muss man sich nicht mit beschäftigen. Jetzt fragst du natürlich jemanden, ich persönlich bin stark in Krypto investiert, kann ich ganz ehrlich sagen. Aber ich beschäftige mich auch sehr, sehr stark mit der Thematik und schaue mir auch genau an, was steckt da dahinter. Weil bei vielen Krypto-Projekten, die man so sieht, muss man halt sagen, welches reale Problem wird damit gelöst? Ja, was wird dann besser mit diesem Projekt, mit diesem Coin? Und häufig hat man dann irgendwelche Coins, irgendwelche Projekte, wo man einfach nur ein Projekt, ein Coin kauft, ein Token, wie auch immer, der an sich mit der Idee hinter dem Projekt nichts zu tun hat, weil man hat nur ein Stimmrecht mit dem Token. Meistens sind es nur sogenannte Government-Token. Jetzt steigt mir ein bisschen Kryptomarkt ein, sorry, du hast mich getriggert. Aber häufig denken die Leute, ich habe mir jetzt so ein Token vom Projekt XY gekauft und wenn das Projekt gut läuft, weil das Projekt adaptiert und angenommen wird, ja, dann wird der Coin schon mehr wert werden. Muss aber bedenken, meistens ist es so, mit diesem Coin habe ich nicht das Recht, an der Steigerung des Wertes des Projektes irgendwo zu partizipieren, sondern an sich nur ein Governance-Recht. Ich darf abstimmen, biegen wir jetzt links oder rechts ab. Also es ist nicht zu vergleichen mit einer Aktie, wo man auch Gewinnausschüttungen bekommt, sondern meistens sind es wirklich nur Governance-Token. Also muss ich mir überlegen, warum soll dieser Token eigentlich verdammt nochmal mehr wert werden? Schönes Beispiel ist der Trump-Token, der jetzt vor kurzem uns vom amerikanischen Präsidenten, damals noch nicht Präsident, sondern einen Tag vor seiner Vereidigung, geschenkt wurde, der jetzt ja in kürzester Zeit auf Platz 25 der Marktkapitalisierung weltweit gestiegen ist. Und wenn man sich da mal ein bisschen anschaut, was steckt da dahinter? Nix. Also es hat keinen Mehrwert. Und das wirklich Perverse ist, von diesen Token sind aktuell erst 20% am Markt. 80% hat auch eine Gesellschaft, wo Trump im Hintergrund die Fäden zieht, mit größter Wahrscheinlichkeit, in der Tasche. Und da gibt es bereits schon Cash-Out-Projekte, wo man ganz genau sehen kann, in welchem Monat kommen wie viele neue Coins auf den Markt. Und wer sich ein bisschen mit Angebot und Nachfrage beschäftigt, der weiß halt, der Markt wird dadurch verwässert. Wenn der Markt nicht weiterhin extreme Nachfrage nach einem unnützen Token hat, muss der Preis langfristig fallen, wenn die ganzen neuen Tokens an den Markt kommen. Also auch sowas mit neuen Projekten. Ich muss verstehen, welches Problem lösen sie, auf welcher Plattform laufen sie, wie ist die Tokenomics, also das White Paper soll heißen, was wird damit gemacht, wann kommen neue Tokens auf den Markt. Und dann kann man, zurück zu der Frage, bevor du vergisst, was du gefragt hast, durchaus mit Krypto richtig reich werden. Aber das Risiko, hier daneben zu liegen, ist extrem groß. Und je weiter man sich von den standardisierten Coins, die halt nicht mehr ein 10x in 2 Tagen, also ein Verzehnfacher machen, je weiter du dich von diesen etablierten Coins entfernst, je größer ist das Risiko, dass du halt irgendeinen Müll erwischt, der wirklich in der Bedeutungslosigkeit wieder verschwindet.
Das waren jetzt 7 Todsünden. 7 Todsünden gibt's in der Bibel, 7 Todsünden gibt's auch am Markt. Du hast schon gesagt, es gibt, glaube ich, noch viel, viel mehr. Aber ich denke, sollen wir es heute mal dabei belassen, um zu zeigen, was sollte ich berücksichtigen, um in die langfristige Performance an der Börse nicht verhageln zu lassen. Fasse ich mal kurz zusammen. Börse kann ein Risiko sein. Ja, das muss man sich bewusst sein. Deswegen langfristig anlegen, nicht erwarten, dass ich morgen reich werde, mich mit den Sachen beschäftigen. Das muss aber gar nicht jetzt tagelang sein. Du hast schon gesagt, ein paar Stunden können auch schon mal ausreichend sein. Und bitte auch nicht alle 3 Minuten ins Depot gucken und sagen, oh Gott, 2% hoch, 2% runter. Ja. Einfach mal laufen lassen. Und ich soll ja auch Spaß machen. Es kann Spaß machen, man kann es aber auch nebenbei einfach laufen lassen. Und ja, auch berücksichtigen, wenn ich das Geld einfach nur auf dem Girokonto liegen lasse. Du hast schon gesagt, das ist eigentlich fast das größte Risiko, weil da habe ich nämlich einen garantierten Verlust, auch wenn es im Endeffekt in reinen monetären Sachen nicht ablesbar ist. Aber der Kaufkraft, die wird auf jeden Fall sinken. Die Verschuldung der Länder muss es einfach hergeben, dass die Inflation weiter oben bleibt.
Ein Argument für das Girokonto gibt es doch noch.
Oh ja.
Man muss eins noch bedenken, nicht jeden Cent, den man hat, sofort an die Börse oder in den Kryptomarkt legen. Weil das wäre auch so das Einzige, was ich zwischendrin noch sagen muss. Du brauchst immer einen gewissen Puffer, dass du sagen kannst, Mensch, Murphy's Law, wenn jetzt das Auto gerade kaputt geht oder die Waschmaschine verreckt, sollte man nicht dann gerade sagen, ja, laufe ich jetzt oder wasche ich von Hand oder gehe ich jetzt ans Aktienportfolio ran? Weil genau dann wird der Markt am Keller sein, wenn ich Geld brauche. Also immer einen Puffer auf jeden Fall zur Seite haben, auch wenn es weh tut, wenn man sieht, oh, an der Börse hätte es jetzt in einer Woche X% gemacht und auf dem Girokonto haben wir jetzt gelernt, macht sogar theoretisch Verluste, aber diese Sicherheit will ich mir dann nehmen. Die Börse hat Schwankungen und hat eine gewisse Unsicherheit und um das ein bisschen leichter zu machen, sollte ich immer Puffer haben, das dreifache Gehalt, das dreifache von dem, was ich im Monat im Minimum verbrauchen muss, also Miete, Ausgaben und so weiter, dass ich dann notfalls über die Runden komme. Das ist einzig noch dieser Notgroschen, den man immer haben sollte und wenn ich den abgeschöpft habe, aus welchem Grund auch immer, sollte ich ihn erst wieder auffüllen, bevor ich dann wieder ans Investieren denke. Das ist der einzige Punkt, den ich vielleicht noch auf jeden Fall mitgeben sollte zum Thema Girokonto. Ganz unnütz ist es dann auch nicht.
Ja, das stimmt. Da sprichst du mir aus der Seele. Da hatte ich gerade vor 14 Tagen einen Podcast mit meinem Kollegen. Da haben wir nämlich gesagt, auf jeden Fall, genau, Notgroschen erstmal aufbauen und danach alles andere. Ja. Genau, damit ich auf gar keinen Fall sagen muss, oh, ich muss schnell an mein Aktienportfolio ran. Das sollte nämlich nicht passieren. Dann sage ich, Richie, ja, vielen Dank für die Hilfe beim Sündenaustreiben.
Gerne. Ich hoffe, es hat nicht allzu arg wehgetan. Ciao.
Ja, das war's auch schon wieder mit unserer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch ein bisschen was mitgeben, um die größten Fehler beim Investieren nicht auch zu machen. Man muss manche Fehler machen, um zu merken, okay, ich lerne daraus. Aber wenn man das ein oder andere vielleicht mal mitnehmen kann, muss man die Fehler ja nicht immer alle gleich nachmachen. Wenn ihr mehr wissen wollt und auf dem Laufenden bleiben wollt rund um das Thema Finanzen und Geldanlage, dann abonniert gleich unseren Kanal und ebenso freuen wir uns über euer Feedback, über Fragen, Kritik, Lob oder Anregung, auch für zukünftige Themen. Schreibt uns gerne an wertpapiere@dzbank.de und beachtet bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.